Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Wenn man auf Partys oder irgendwo im Bekanntenkreis, wenn es dann hieß, ja, das ist Philipp, der arbeitet bei Bild. Es war immer so eine gemischte Reaktion. Es war so eine Mischung aus etwas schmuddelig, aber es war immer auch ein Interesse. Bild polarisiert und genauso tut es auch, wenn man jemandem als Bildreporter gegenüber trat oder tritt.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, können wir bei Bild arbeiten?
Die heutige Folge Druckausgleich wird gesponsert von der Hamburg Media School. Wir haben es schon oft gesagt und wir können es glücklicherweise auch weiterhin tun. Der berufsbegleitende Master Digitaler Journalismus an der HMS kann dich in deiner Karriere wirklich weiterbringen. Vor allem, weil er es schafft, Journalismus modern zu denken und dabei stets aktuell bleibt, was in der schnelllebigen Welt des digitalen Journalismus wirklich keine Selbstverständlichkeit ist. Außerdem ist er extrem praxisnah und die Inhalte können direkt im Berufsalltag angewendet und ausprobiert werden. Und meiner Meinung nach vielleicht der größte Vorteil, er bringt dir auch direkt ein großes Netzwerk mit, von dem du als studierende Person profitierst und das auch einfach weiterentwickeln kannst in deiner Karriere. In dem Master kannst du zwischen zwei Vertiefungen wählen. Zum einen gibt es die redaktionelle Produktion, die vor allem für VolontärInnen und NachwuchsjournalistInnen geeignet ist. Und es gibt das redaktionelle Management für erfahrenere JournalistInnen mit Fokus auf Management und Führungskompetenz. Also, egal auf welcher Stufe du gerade in deiner Karriere bist, dieser Master bringt dich auf jeden Fall weiter. Der nächste Start ist im Oktober 2024 und deswegen ist auch jetzt gerade der beste Zeitpunkt für dich, um dich über die Studieninhalte, den Bewerbungsprozess und die Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren. Das alles kannst du tun unter www.hamburgmediaschool.com/dj. Dort gibt es auch alle Infos zu den regelmäßig stattfindenden digitalen Infoterminen, die dir schon vorab einen Einblick in den Studiengang geben. Und all diese Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. Können, wollen, sollen. Willkommen beim philosophischen Podcast in der Medienbranche. Hallo Luca, wie geht's dir denn?
Hallo Ann-Kathrin, mir geht's gut. Du kommst aus dem Urlaub und klingst trotzdem etwas kränklich. Was ist denn da los?
Aufmerksame Druckausgleichhörerinnen und Hörer wissen es bereits, ich habe ein besonders fragwürdiges Hobby und das heißt, werde krank, sobald du in den Urlaub fährst, und das habe ich auch dieses Mal wieder durchgezogen. Und man mag es kaum glauben, aber halte ich fest, Luca, es gibt immer noch Corona.
Ja, das...
Wie ich erster Hand herausgefunden habe. Kann man sich immer noch mit Corona anstecken? Ich habe es geschafft. Sagen wir mal so, die erste Hälfte des Urlaubs war schön, das zweite Drittel war fragwürdig und das letzte hätte ich mir auf jeden Fall sparen können. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen muss, um ehrlich zu sein. Weniger Stress vom Urlaub, ich weiß nicht.
Ich fahre ja, also wenn ihr diese Folge hört, weil ihr hört sie natürlich am Erscheinungstag, am Sonntag, ist ja klar, da fahre ich gerade in den Urlaub.
9 Uhr morgens beim Frühstück.
Safe. Und da fahre ich ja gerade in den Urlaub. Ich bin dann auch eine Woche weg und ich werde mein Handy zu Hause lassen. Also falls GeschäftspartnerInnen von mir diesen Podcast hören und I guess, wahrscheinlich nicht, weil sonst würden sie nicht mit mir zusammenarbeiten wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber falls, ihr erreicht mich nicht. So, habe ich hiermit gesagt, wissen alle Bescheid.
Finde ich super, dass du den Podcast einfach für persönliche Geschäftsankündigungen benutzt.
Naja, das ist so gut so.
Hochprofessionell, ja. Wahrscheinlich maximal effektiv.
Ja, gut.
Aber ich weiß jetzt Bescheid. Vielen Dank.
Bitte, bitte. So, heute haben wir ein schwieriges Thema, finde ich. Ein Thema, was mir echt viel Angst gemacht hat, weil es irgendwie auch so verstanden werden könnte, als ginge es hier irgendwie um die Pressefreiheit. Ne? Als würde man irgendwie sagen, ja, Leute können vielleicht nicht bei irgendwelchen Zeitungen, bei irgendwelchen Blättern, bei irgendwelchen Verlagen arbeiten, weil, und ich möchte, weil mir das wirklich wichtig ist und ich mir viel Gedanken darum gemacht habe, direkt vorneweg sagen, man kann individuell, ne, was gegen einzelne Medienhäuser haben, man kann manche Medienhäuser blöd finden oder besonders geil finden. Aber wir hier in diesem Podcast würden niemals sagen, ne, und jetzt nehmen wir das Kind mal beim Namen, die Bild muss weg. Ja, das geht natürlich nicht im Sinne der Pressefreiheit, und in einer diversen Medienlandschaft in Deutschland hat natürlich erstmal jede Zeitung, jede Zeitschrift, jedes Medienhaus, jeder Verlag erstmal eine Daseinsberechtigung. So, das nehme ich jetzt hier einfach für grounded so, da sind wir uns alle einig. Und jetzt können wir über das Thema reden.
Ich finde auch vor allem, es hat nicht nur die Pressefreiheit, ist dafür nicht nur ausschlaggebend, sondern auch einfach unsere persönliche Professionalität, um ehrlich zu sein.
Ja.
Weil auch das Haus Springer, auch im Verlag, die Bild mitsteuert, wird natürlich Journalismus gemacht, wird professioneller Journalismus gemacht und arbeiten ungefragt tolle Leute, talentierte Leute, Leute, die genauso idealistisch sind wie wir, die sich aber einfach aus verschiedenen Gründen für ein anderes Haus entschieden haben oder einen anderen Karriereweg und so weiter. Und genau über diesen Punkt wollen wir ja reden.
So, Ann-Kathrin, würdest du bei Bild arbeiten, wenn du das Angebot bekommst?
Nein, ich würde definitiv nicht bei der Bild arbeiten. Durchaus habe ich darüber schon nachgedacht und habe vielleicht auch schon mal ein Angebot bekommen, was einfach kein offizielles Angebot in Schrift oder so, ne, sondern einfach nur so zugeworfen bei einem Dreh. Aber Nachrichtenjournalismus, für all die, den nicht machen oder nicht kennen, muss man sich halt vorstellen, du sitzt halt zum Teil stundenlang bei einer Pressekonferenz da und sitzt halt da und wartest darauf, dass irgendjemand, mit dem du sprechen möchtest, da rauskommst. Man quatscht einfach. Es ist wie, in Frankfurt haben wir es immer genannt, das TV-Dorf Frankfurt sozusagen, weil es auch immer wieder dieselben 30, 40, 50 Leute sind. Man kennt sich dann einfach. Und in solchen Zusammenhängen habe ich auch mit viel mit Leuten zu tun gehabt, die bei der Bild gearbeitet haben. Und da kam dann auch immer mal wieder so die Frage, ja, hier, ne, und wenn bei Reuters nicht mehr oder zusätzlich und so weiter. Und man hat ja auch durchaus Kontakte zu den Leuten, einfach weil es sinnvoll ist. Man gibt sich gegenseitig Tipps und so. Aber ich habe schon damals verschwurbelt, aber sehr höflich, sehr definitiv gesagt. Nein, weil ich auch einfach vor Ort, um ehrlich zu sein, beobachtet habe, was dann vielleicht doch noch die KollegInnen von der Bild von anderen KollegInnen, inklusive uns vor Ort, unterschieden hat. Und ja, ich glaube, ich bin da so ein bisschen zu, ich weiß gar nicht, Luca, ist es Idealismus, ist es Moral, ist es Moralapostel, ich weiß es gar nicht, aber es geht. Ich möchte hinter dem stehen, was ich veröffentliche, beziehungsweise was das Haus veröffentlicht. Und ich habe schon häufiger Probleme mit dem gehabt, was mein Auftraggeber oder der Sender, für den ich arbeite und so weiter, veröffentlicht hat. Und bei Bild ist das so massiv, dass diese Entscheidung bei mir schon seit mehreren Jahren feststeht und tatsächlich auch noch nie gewankt hat. Und bei dir?
Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich habe extrem viele Vorurteile und ich muss es auch Vorurteile nennen. Und da kommen wir auch drauf in dieser Folge, weil ich glaube, das geht vielen so, dass es erstmal nur bei Vorurteilen bleibt. Moralisch ist es für mich auf jeden Fall auch komplett verwerflich. Ich ziehe das dann auch wirklich alles über einen Kamm. Die Akademie, Bild Online, Bild Fernsehen, die Regionalhäuser, alles. Und ich glaube, das machen viele Leute in der Branche so. Zum Beispiel auch Nora. Nora ist eine Kollegin von mir, die auf Instagram, komme ich gleich nochmal zu, ich habe so ein bisschen rumgefragt, uns an unserer Umfrage teilgenommen hat. Und Nora hat mir geschrieben, denn sie geht da irgendwie auch in ihrem Kopf nochmal einen Schritt weiter.
Also bei mir ist es so, ich habe mich so während dem Abi angefangen für Journalismus zu interessieren. Das war so 2019 und das war gerade zu der Zeit, wo der Zeitverbrechen-Podcast auch so richtig groß wurde. Und ich dachte mir so, cool, die stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit, die das ja macht, Sabine Rückert, ist eine Frau. Und ich fand sie irgendwie damals total badass und habe auch so ein bisschen zu ihr aufgesehen und habe mich dann halt auch mal so informiert, wie war denn eigentlich ihr Werdegang. Und ich war so ein bisschen verwirrt, als ich gesehen habe, dass sie bei der Bild gelernt hat. Weil das für mich irgendwie auch nicht zusammengepasst hat. Also jetzt Zeit und dann irgendwie früher Bild. Und ich hatte halt von der Zeit auch ein eher positives Bild und von der Bild halt ein super negatives. Und damit hatte sie auf einmal für mich irgendwie so einen Vertrauensvorschuss verloren. Und auch immer, wenn dann Kritik daran kam, dass der Zeitverbrechen-Podcast irgendwie manchmal zu sensationsgeil ist oder zu sehr davon getrieben ist, dass die Opfer weiblich sind und so weiter, dann habe ich das unterbewusst damit zusammengebracht, dass das so Bild-like ist und dass das so ist, weil Sabine Rückert da gelernt hat.
Ann-Kathrin, würdest du Journos bewerten, die bei Bild waren oder sind?
Ich würde definitiv Fragen stellen. Ich würde bestimmt auch die ein oder andere Diskussion über Schlagzeilen, Teaser und so weiter, Persönlichkeitsrechte und so weiter führen. Aber prinzipiell würde ich nicht sagen, ich arbeite mit den Leuten nicht zusammen, ich will nichts mit denen zu tun haben oder ich möchte die nicht in meinem Team haben, weil die mal bei der Bild gearbeitet haben. Ich glaube, man muss darüber reden, wo sich die Praktiken, wo sich die Arbeitsweise der Bild einfach dann unterscheidet von denen, die ich zum Beispiel anwende und mit denen ich beispielsweise bei der ARD, beim SWR arbeite. Das muss man, glaube ich, schon, sollte man machen, würde ich auf jeden Fall. Aber prinzipiell zu sagen, du bist jetzt verbrannt, weil du bei der Bild oder beim Hause Springer warst, das finde ich sehr schnell. Das finde ich persönlich zu schnell.
Ich habe ja bei Insta und bei LinkedIn eine Umfrage gemacht, an der 155 Leute teilgenommen haben, mit der Frage, würdest du bei Bild arbeiten?
Crowd Intelligence.
11 Leute haben gesagt ja und 145 Leute haben gesagt nein. Und ein paar haben auch noch Text dazu geschrieben. Und das ist schon echt hart. Ich lese mal so ein paar Sachen vor. Ich habe noch einen letzten Knochenanstand im Leib. Könnte nicht mit mir vereinbaren, wie teils unsauber dort gearbeitet wird. Jeder mit Moral und Gewissen würde das wohl nicht tun. Ich habe Werte. Das sind jetzt so ein paar Antworten und wie gesagt, ich finde das echt hart. Ne? Wenn ich mir überlegen würde, da meine Karriere zu starten, dann würde ich spätestens jetzt überdenken, na, das mache ich vielleicht doch lieber nicht, weil dann bin ich irgendwie verbrannt. Wir haben aber trotzdem irgendwie ein ambivalentes Verhältnis, denn ich glaube, so wie du das ja aussagst, ne, so Bild erstmal so als Medium finden wir irgendwie kacke, so, also auch in der Branche finden wir das irgendwie nicht so geil und kritisieren das und das zeigen ja auch die ständigen Rügen vom Presserat, ne, also es gibt wohl auch berechtigte Kritik an den Methodiken, dann gibt es natürlich die extrem schlimmen Skandale rund um Reichelt, dann um Döpfner, der vermeintlich Berichterstattung beeinflussen hätte, sollte. Genau, die reißerischen Headlines, Stimmungsmache und darüber wird gelästert. Und in meinem Umfeld redet man nie gut über die Bild. Und da frage ich mich, redet man eben dann genauso über die Journos, die diesen Content der Bild produzieren? Und da muss ich sagen, auch wenn das Feedback jetzt bei unserer kleinen Umfrage so krass negativ war und so krass bewertend, habe ich schon das Gefühl, nee, über die Journos, die dahinter stehen, so wie du das aussagst, die kritisieren wir irgendwie nicht so, die klammern wir irgendwie aus. Und das finde ich irgendwie komisch, ne? Weil wenn wir die Inhalte kritisieren, dann müssen wir doch auch die kritisieren, die diese Inhalte verantworten und machen und überhaupt erst schreiben. Oder nicht? Oder doch? Oder wie trennen wir das? Oder ist das Künstler und Werk oder was?
Oh, Künstler und Werk, ganz schwierige Diskussion. Aber zuerst muss man ja vor allem mal sagen, also ich finde es krass, wie eindeutig die Umfrage ist, die du gemacht hast, die wir auf Social Media geteilt haben. Gleichzeitig, es ist eine Bubble-Umfrage. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen.
Ja.
Es hat natürlich gewisse Teile der Medienbranche ziemlich sicher nicht erreicht. Und richtet sich natürlich... das ist jetzt nur eine Theorie, für die ich natürlich keinerlei Belege habe, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ergebnisse der Umfrage auch abhängig vom Alter und von der Berufserfahrung nochmal unterschiedlich ausfallen. Das heißt, jemand, der mit 20, 30 Jahren Berufserfahrung an so einer Umfrage teilnimmt, der hat da natürlich ein anderes Standing dazu, weil er auch einfach ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Karrieremöglichkeit hat, als jemand, der 20 Jahre alt ist und gerade sich im Studium befindet und überlegt, wo geht er als nächstes hin, wo geht er oder sie als nächstes hin, zu welcher Station, wo Volo, wo Journalismusschule, wie auch immer. Das nur noch so als kleiner Disclaimer. Das ist natürlich nicht repräsentativ, der Spaß, aber es gibt einen guten Einblick in die Stimmung. Das ist gar keine Frage. Sollten wir die Menschen verurteilen, die bei der Publikation arbeiten, die wir wiederum verurteilen?
Ich bin ehrlich, vor dieser Podcast-Folge habe ich da ein bisschen anders gedacht und hätte das tatsächlich stärker kritisiert, wenn Leute dort anfangen, ihre Ausbildung machen, dort Artikel schreiben, weil ich quasi immer gesagt hätte, dass sie unterstützen ja das System damit. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, auch weil ich das Interview geführt habe, das ich dir gerne zeigen würde, denn diese diese Kritik an der Bild, ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit und vielleicht ist die Ambivalenz, die wir gegenüber der Bild haben, zwischen JournalistInnen, die dort arbeiten und dem Blatt als solches, vielleicht ist die auch angebracht, weil dort eben auch echt viel Gutes passiert. Philipp Blanke war 6 Jahre bei Bild. Erst als Redakteur, dann als Volontär. Er wechselte später dann zur Zeit, anschließend zum Tagesspiegel, wo er heute unter anderem als Blattmacher arbeitet. Und Philipp ist Teil des Bundesvorstands des DJV. Er kennt also die Medienbranche und vor allem kennt er die Bild. Und kleiner Spoiler, so negativ sieht er das alles gar nicht. Auch oder gerade vielleicht, weil er selbst auch Argwohn erlebt hat, als er zur Bild gegangen ist. Und kleiner Hinweis noch, bevor wir reinspringen. Leider, weil ich das Interview geführt habe, mein Mikrofon im Arsch. Ich weiß nicht, es ging einfach nicht. Deshalb musste ich mich spontan mit meinem Handy aufzeichnen. Ich bitte den kleinen Abfall der Tonqualität zu entschuldigen. Wie war das denn bei dir damals? War das auch in deinem Umfeld ein Thema irgendwie, dass du jetzt zu Bild gehst und fanden das Leute cool oder uncool irgendwie?
Es war natürlich ein Thema. Es ist auch immer ein Thema gewesen. Und die Reaktion ist gespalten gewesen. Also einige haben gesagt, ist ja klasse, wird bestimmt sehr lehrreich für dich. Andere haben gesagt, oh Gott, und wie kannst du nur und verkauf dich bloß nicht und so weiter. Und später, als ich dann fest freier bei Bild wurde, ist das tatsächlich auch immer geblieben. Wenn man auf Partys oder irgendwo im Bekanntenkreis, wenn es dann hieß, ja, das ist Philipp, der arbeitet bei Bild. Es war immer so eine gemischte Reaktion. Es war so eine Mischung aus etwas schmuddelig, aber es war immer auch ein Interesse. Und interessanterweise muss ich sagen, also die Bild polarisiert und genauso tut das auch wenn man jemandem als Bildreporter gegenüber trat oder tritt, sei es beruflich, sei es im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wobei ich sagen muss, dass auf beruflicher Ebene, da war immer tatsächlich eher, ach, schau an, schön, dass du hier bist, wie läuft's denn bei euch? Also es war immer eher doch ein Fachinteresse da. Und so ging es mir auch nach meiner Zeit bei Bild immer in Bewerbungsgesprächen. Ich bin bei der Deutschen Presseagentur gewesen, ich habe für den Deutschlandfunk gearbeitet und so weiter. Also ich habe diverse Medienhäuser doch von innen kennengelernt. Ich bin in Bewerbungsgesprächen eigentlich immer nur nach Bild gefragt worden. Was haben Sie denn da gemacht? Was haben Sie denn da gelernt? Wie arbeiten die denn? Das Interesse an Bild und sich da nach Möglichkeit was von abzuschauen, das ist in allen Medienhäusern gegeben.
Was ja wieder unsere These so ein bisschen stützt. Wir wissen halt auch einfach vieles nicht, was bei Bild denn eigentlich passiert. Gleichzeitig wissen wir, dass es auf verschiedenen Plattformen gut funktioniert, Reichweite generiert, Klicks generiert und so weiter. Und dass da gerade privatwirtschaftliche Akteure und Akteurinnen beziehungsweise privatwirtschaftliche Redaktionen ein Interesse daran haben, ein bisschen mehr davon zu verstehen, kann ich absolut nachvollziehen. Ich würde so gerne mal Mäuschen spielen. Ich würde so gerne bei Redaktionskonferenzen und so weiter mit drin sitzen, bei den Online-Diensten, um zu gucken, wie das alles gemacht wird. Also kann ich 100% nachvollziehen. Wahrscheinlich würde ich ihn auf einer Party, wenn ich ihn dort treffen würde, auch nachfragen.
Und das Ding ist halt auch, ich finde, auch da sieht man wieder diese Ambivalenz, weil dieselben Leute, die wahrscheinlich im Bewerbungsgespräch dann interessiert danach fragen würden, sind wahrscheinlich auch die, die dann in anderen Gesprächen sehr darüber meckern würden, was die Bild denn alles so macht. Aber man will trotzdem irgendwie diese Skills, die man offenbar bei Bild bekommt, was branchenweit bekannt ist, die hätte man aber doch total gerne. Und das ist ja auch schon wieder ein Zeichen dafür, dass die Bild offenbar oder die Leute, die dort sind, offenbar viele Dinge machen, die im Journalismus sehr gefragt sind.
Aber man kann doch schon sagen, also ich verstehe total deine Punkte, die du da anbringst, aber es gibt ja doch durchaus auch aus journalistischer Sicht viel kritikwürdige Methodik, die bei der Bild betrieben wird. Mein Paradebeispiel immer, da könnte ich mich heute noch drüber aufregen, ist die Nummer damals in Solingen bei dieser unglaublichen Familientragödie, wo Bild dann einfach die WhatsApp-Chats des einen Sohnes einfach veröffentlicht hat. Das ist ja auch nicht mit dem Pressekodex vereinbar, ne? Da passieren ja häufig Dinge, wo ja natürlich dann auch der Presserat Rügen ausspricht, nicht grundlos hat Bild da mit Abstand ja die meisten Rügen. Also das sind ja schon Dinge, die man ja durchaus anbringen kann. Und das ist doch auch Kritik, die man üben kann, an Bild und dann natürlich auch an den JournalistInnen, die das praktizieren.
Da hast du völlig recht. Ich muss vorausschicken, der Boulevard hat so ein bisschen seine eigenen Richtlinien, will ich das mal sagen. Das heißt nicht, dass er sich eine eigene Gesetzgebung so eigen machen darf oder so. Aber im Boulevard funktioniert das eine oder andere anders. Trotzdem bin ich froh, dass du die Solingen-Sache ansprichst, denn die habe ich damals auch mitbekommen. Und das ist definitiv ein absoluter Wendepunkt auch für mich gewesen. Ich kann mich sehr gut an den Fall erinnern, an die Optiken, an die WhatsApp-Chats, an diesen schlimmen, tragischen Fall, über den natürlich alle berichtet haben. Die Chats hat RTL im Übrigen auch gezeigt, nur deren Geschichte ist nicht auffindbar gewesen. Das soll nicht die Verfahrensweise von Bild in dem Falle billigen, aber in Anführungszeichen andere Medien haben das auch getan. Trotzdem habe ich mich damals wahnsinnig gezofft und mich auch ziemlich intern unbeliebt gemacht und exponiert, weil ich gesagt habe, und übrigens nicht als einziger, gerade einige auch höhere Chargen in Ressortleiter- oder Chefreporterverantwortung haben gesagt, wie kann es sein, dass so eine Geschichte durchgeht? Die hat keinen Informationswert, die bringt uns überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie diskreditiert die ganze Marke. Ich bin es gewohnt gewesen, dass man als Bildreporter auch immer die Marke rechtfertigen musste, immer für die Marke auch den Kopf hergehalten hat. Das war so lange machbar und hat auch oft Spaß gemacht, solange es handwerklich stimmte, solange die Geschichten gepasst haben und vor allem solange man einigermaßen integer vorgegangen ist. Und die Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben das immer getan.
Auch hier, ne, muss ich schon sagen, okay, die scheinbar so grenzenlose Bild hat wohl auch doch Grenzen, die von einzelnen Akteuren überschritten werden, durchaus, die aber nicht per se von allen auch so mitgetragen werden. Ich finde, das ist schon auch ganz interessant, was Philipp hier erzählt und was ich auch nicht gedacht hätte, dass eben dann doch anscheinend so viele Leute in der Bild kleinere wie sehr hochrangige Menschen dort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, ne? Und vielleicht ja auch, und das werden mit Sicherheit nicht alle gewesen sein, aber auch krasse Konsequenzen gezogen haben, indem sie eben gesagt haben, okay, sowas kann ich eben nicht mittragen, hier gehe ich dann doch weg.
Du hast unter Reichelt nicht mehr da gearbeitet, ne? Das kam alles danach.
Doch, als Julian Reichelt Chefredakteur war und wurde und wie jeder Bild-Chefredakteur es macht, seine Entourage mitbrachte und so um sich scharte, da habe nicht nur ich gemerkt, sondern auch einige andere, hier verändert sich gerade was. Hier verändert sich was im Geist, hier verändert sich was in der Professionalität des Arbeitens, hier kippt was. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch lange Jahre weg von den ganzen Enthüllungen, die ihn dann in die Financial Times und auch auf die Frontpage der New York Times bringen sollten und so weiter. Diese ganzen Sachen sind noch weit, weit entfernt gewesen. Trotzdem, wer es wissen wollte oder sehen wollte, der konnte es sicherlich sehen.
Jetzt würde ich gerne dieses Beispiel einmal anbringen, was mir die ganze Zeit immer im Kopf ist, wenn ich an diese Ambivalenz denke. Es gibt konstante Kritik an Methodiken, ne? Im Höchstfall, sagen wir jetzt mal, mit der Solingen-Geschichte, aber in der Zeit Reichelt gab es da ja immer wieder Fälle. So, dann gab es natürlich auch die ganzen internen Geschichten, über die du ja gerade auch schon angesprochen hast, rund um Reichelt, die auch in der Branche massiv kritisiert wurden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in der Branche so umherlaufe, und das hat auch unsere Umfrage irgendwie gezeigt, so unter den Leuten, mit denen wir so Kontakt haben, keiner will bei Bild arbeiten, alle finden das nicht so geil, alle finden das irgendwie blöd. Und dann wird aber Paul Ronsheimer, der Vize der Bild, plötzlich Journalist des Jahres. So. Wie viel man auf diesen Preis erstmal geben muss, ist eine andere Frage, ne? Preise sind immer so ein Thema. Aber trotzdem wird da jemand ausgezeichnet, obwohl rings um ihn herum, und er hat natürlich als Vize schon durchaus mit Sicherheit viele Mitspracherechte, weiß über viele Dinge, über viele Abläufe Bescheid, bekommt dann so einen Preis. Diese Ambivalenz, auf die komme ich einfach nicht klar. Muss es die aber vielleicht einfach geben, weil man Inhalt und alles andere irgendwie trennen muss, so wie man Künstler und Werk voneinander trennt? Wie stehst du da dazu?
viele Leute, die sich an Bild reiben, wollen oder können nicht fassen, dass da tatsächlich Profis und absolute Könner arbeiten, die einfach nur richtig gut ihren Job machen und dabei auch das eine oder andere reißen. Ich kann mich gut erinnern, was für ein Aufschrei durch die deutsche Medienlandschaft ging, als damals zwei Bildkollegen einen Henry-Nannen-Preis bekamen für ihre Recherchen zu Christian Wulff. Es ist der bisher erste und einzige Nannenpreis, den Bild bekommen hat. Und die Süddeutsche, die, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, damals auch einen in der Sache bekommen hat, die weigerte sich tatsächlich, den anzunehmen, weil Bild auch einen bekommen hatte. Und über sowas kann ich einfach nur amüsiert den Kopf schütteln. Der Boulevard ist, abgesehen von bestimmten Reichweiten-Sachen, Aktionen, Kampagnen oder Layout-Geschichten, ist das nichts, womit man Edelfederpreise eigentlich abräumt. Auch wenn die Bildschreibe eine verdammt harte Schule ist und sie mir danach Tür und Tor geöffnet hat, weil zwar keiner Bild sein wollte, aber jeder einen Output haben wollte und jeder gerne einen Stil haben wollte wie Bild. Nämlich die Fähigkeit, in einer Meldung, wo man vielleicht nur 10 oder 11 Zeilen Platz hatte, inklusive Ortsmarke und zweizeilige Überschrift, trotzdem eine Information zu transportieren. Und das ist nach wie vor eine der besten Schulen, die es, wie ich der Meinung bin, nicht nur für das Printgeschäft, sondern für die Medienbranche allgemein geben kann. Kurzfassen, kurzfassen, kurzfassen lernt man bei keinem Medium so gut wie bei Bild oder in dem Punkte im Boulevard. Ich will auch den Express oder die BZ nicht mit ausklammern. Aber wie gesagt, diese Überraschung, hoppala, bei Bild wird ja auch Journalismus getrieben. Hoppala, bei Bild arbeiten ja auch richtig gute Reporter. Diese Überraschung, die ist wohl dem einen oder anderen immer mal wieder widerfahren. Und Paul Ronsheimer ist jemand, der sich sein Standing lange erkämpft und hart erarbeitet hat und der Wahnsinnskontakte hat, der eine unfassbare Reichweite aufgebaut hat und der durch seine Recherchen, durch seine Geschichten es geschafft hat, zur Marke zu werden, so wie es wenigen Reportern in Deutschland gelungen ist.
Also, da würdest du schon sagen, man muss einfach Werk und Marke oder Werk und Künstler voneinander trennen, weil auch da nochmal, ich möchte ja jemanden wie Paul Ronsheimer seine journalistische Fähigkeit überhaupt nicht absprechen, aber er ist ja nun mal doch auch irgendwie stellvertretender Chefredakteur eines Hauses, das in sehr schwerwiegende Skandale verwickelt war in einem ähnlichen Zeitraum. Ne? Und für mich war einfach nur die Frage, kann man das voneinander trennen? Aber dann würdest du ja sagen, ja klar, das muss man irgendwie voneinander trennen.
Ich glaube, und das ist auch die Erfahrung, die ich da gemacht habe, und das ist auch ein Geist, der Axel Springer im Allgemeinen und Bild im Besonderen nach wie vor auszeichnet, dass die Hierarchien, obwohl sie sehr hoch erscheinen, oft im Alltag sehr, sehr flach sind. Also bei Springer und bei Bild insbesondere gilt, eine Geschichte ist eine Geschichte ist eine Geschichte und da ist relativ egal, wer sie vorschlägt. Aber wer sie ausgebrütet hat, darf sie machen. Und da ist es egal, ob das der Chefredakteur ist, ob das der Chefreporter ist oder der Praktikant, der vielleicht gerade mal eine Woche da ist. Als ich bei Bild im Praktikum anfing, ich war einer, zu dem Zeitpunkt war ich einer von 5 Praktikanten, waren 3 junge Damen und 2 Jungs. Und der Lokalchef Berlin-Brandenburg, Jan Schütz damals noch, stellte sich uns vor, sagte, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und so weiter. Das ist der, so und so läuft das hier. Und bei uns, wir machen das hier folgendermaßen. Wir können euch nicht an die Hand nehmen und die Hand führen und mit euch Geschichten ausbaldowern. Haltet die Ohren offen, schaut euch um. Durchwühlt alles, was ihr findet, geht mit offenen Augen durch die Stadt, hört mit, nehmt die Kopfhörer ab, wenn ihr U-Bahn fahrt, nehmt die Stadt um euch herum wahr und bringt uns Geschichten oder Sachen, von denen ihr glaubt, es könnten Geschichten sein. Ihr könnt uns da immer ansprechen, aber wir können euch nicht an die Hand nehmen. Wenn ihr was findet, dann sagt es uns, ihr könnt uns alles unterbreiten. Und wenn es was ist, dann dürft ihr die Geschichte auch machen. Dann seid ihr in der Zeitung, dann steht euer Name drüber und dann zeigen wir euch auch Schritt für Schritt, wie man das macht. Und dieser Geist, der hat mir sehr, sehr imponiert und der hat auch uns alle, die wir damals, also ich hatte natürlich journalistische Vorerfahrung zu dem Zeitpunkt schon, die anderen nicht so richtig, aber der hat uns alle am Ehrgeiz wirklich gepackt und dieser Geist war es auch, der mich dann als Festfreier einige Jahre später nach dem Praktikum dort wieder hin zurückgebracht hat. Es ist nach wie vor eine sehr gute Schule. Was ich da gelernt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin heute Redakteur und Blattmacher beim Tagesspiegel. Ich bin keine Edelfeder. Ich war nie eine Edelfeder. Das wollte ich auch nie sein. Aber wie gesagt, das Handwerkszeug, das kann man dort nach wie vor gut lernen, bin ich der Meinung. Und ja, die Ambivalenz, dass eine qualitativ hochwertige Ausbildung nur von einem sogenannten Qualitätsmedium geleistet werden könnte, die fand ich immer schon so ein bisschen irreführend, wenn ich ehrlich bin.
Und ich finde, an dieser Stelle müssen wir spätestens wirklich den Unterschied aufmachen, wann denkt man oder wann ist die Bild der geeignete Ort, um ein Praktikum zu machen, um zu arbeiten und so weiter. Ich kann Philipps Argumentation komplett nachvollziehen. Es ist ein Ort, und danach haben wir ja alle gesucht in unseren Ausbildungsphasen, in Praktikumsphasen, wo kann ich Dinge machen? Wo wird mir was zugetraut? Ich selbst habe zum Beispiel diesen Ort bei NTV gefunden, was ich niemals gedacht hätte. Aber das war so ein Praktikum, was bei mir super, super viel ausgelöst hat, weil ich einfach durch einen Zufall, durch einen Krankheitsfall in der Redaktion in Frankfurt super viel machen konnte, durfte und mich beweisen konnte. Und bei der Bild, und da denken sich ja viele, viele Berichte von ehemaligen MitarbeiterInnen, von ehemaligen PraktikantInnen, ist das halt wirklich Teil der Kultur. Mach das, geh raus. Das thematisiert ja auch der Podcast Boys Club von Pia Stendera und Lena von Holt. Natürlich muss das mit Vorsicht genossen werden. Es kann auch problematisch werden, wenn Leute ohne Vorkenntnisse, ohne Kenntnisse journalistischer Praktiken, Pressekodex etc. einfach so auf einmal berichten dürfen. Das setzt sie unter Druck und das macht am Ende vielleicht auch das Produkt nicht besser, um ehrlich zu sein. Das kann natürlich alles passieren, wenn sie nicht richtig angeleitet werden. Aber so wie die Berichte klingen, gehst du dort nicht hin, um Kaffee zu kochen und für irgendwen irgendwas zu recherchieren, was dann in deren Namen veröffentlicht wird, sondern du kannst dich dort wirklich unter Beweis stellen. Wie gesagt, manchmal ein bisschen zu viel. Hört da gerne in den Podcast rein. Wir haben ihn euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Wer ihn noch nicht gehört hat, absolute Hörempfehlung. Dort wird gut beschrieben von einer ehemaligen Praktikantin, wie gefährlich das auch einfach sein kann und wie psychisch fordernd das Ganze ist. Das natürlich alles auch. Gleichzeitig ist es eine Station, wo man sich beweisen kann. Und deswegen, finde ich, muss man auch die Entscheidung einer jungen Person am Anfang zu Springer, Bild und so weiter zu gehen, anders bewerten als jemand, der mit all der Erfahrung und allen Möglichkeiten und so weiter sich beispielsweise da dann in einer leitenden Position reinsetzt und am Ende irgendwie den Laden auch nicht verbessert, um ehrlich zu sein.
Vielleicht abschließend dazu, also du preist ja die Ausbildung sehr hoch an, das finde ich auch sehr nachvollziehbar. Auf der anderen Seite bist du selber auch weggegangen und du meintest ja vorhin auch, es gibt da ja schon oder in den letzten Jahren auch so ein oder andere Dinge, die kannst du nicht so gut heißen, ne? Die findest du selber nicht so gut. Deshalb die Frage an dich, was würdest du jungen KollegInnen mitgeben, die zur Bild gehen wollen?
Bild ist in der Ära Julian Reichelt personell ziemlich ausgeblutet. Es ist ja auch Teil seines Auftrages gewesen, die Redakteursmannschaft massiv zu verkleinern und auch Regionalstützpunkte zu schließen. Alles eine Policy, die, wie ich schon sagte, ich selber für falsch gehalten habe, die sich auch im Nachhinein nicht wirklich für Bild rentiert hat. Es sind dann, ja, es hat dann diverse Wechsel an der Spitze gegeben. Und das ist vielleicht auch so ein Ding. Keiner ist so lange an der Spitze von Bild gewesen wie Kai Diekmann. Das brachte natürlich eine besondere Kontinuität. Julian Reichelt dann mehrere Jahre und dann kam immer so Hin- und Herwechsel. Jetzt ist mit Marion Horn eine absolute Topfrau des Boulevard wieder an der Spitze von Bild und das Fahrwasser wieder ruhiger geworden nach allem, was ich höre. Wie gesagt, Marion Horn ist BAMS-Chefin gewesen, als ich noch bei Bild war. Und vor dem, was sie geleistet hat, kann man wirklich nur den Hut ziehen. Die ist eine absolute, ein absoluter Profi in dem, was sie tut und macht. Deswegen kann ich inzwischen Bild als Marke wieder empfehlen, beziehungsweise die Springer-Ausbildung an sich auch. Springer ist ja mehr als nur die Marke Bild. Das wird immer gerne etwas vergessen. Aber wie ich schon sagte, die Ausbildung dort ist materiell top. Sie ist sehr innovativ. Sie findet auf einem sehr, sehr hohen Niveau statt. Und sie gibt einem doch diverse Freiheiten immer noch mit, sodass man da definitiv seinen Weg machen kann, wenn man das denn will. Man legt sich aber nicht fest, auch ideologisch nicht. Von meinem Jahrgang, ich bin mir gerade nicht sicher, sind wir 15 oder 16, 17 Leute gewesen, irgendwas um die 15 Leute waren wir, glaube ich. Von denen arbeiten inzwischen die wenigsten noch bei Springer. Und von, ich bin einer von, ich glaube, 3 oder 4 Bild-Volontären gewesen, die der Marke Bild zugeteilt waren, wenn auch in unterschiedlichen Gewerken. Und von denen ist nicht nur keiner mehr im Hause, sondern auch keiner mehr bei Bild. Also von daher, es geht immer weiter in der Branche. Aber als Schule muss ich es immer noch sagen, ist der Boulevard was sehr Besonderes und was sehr, sehr Nützliches. Und das hat mir auch schon ein Dozent, als ich noch beim Uniradio war, geraten. Er sagt, Leuten, die ein Praktikum machen wollten, hätte er immer die BZ empfohlen, denn der Boulevard kann nicht, wie es leider viele Medien inzwischen machen, sich nur in Redaktionen vor dem Computer verschanzen. Man geht dort raus. Man geht auf Umfragen, man geht auf Termine, man latscht auch einfach manchmal nur durch Gelände, macht Ortsbegehungen, einfach um sich umzusehen, durch die Kieze. Und das ist das, was das Reportersein für mich immer noch ausmacht, lange ausgemacht hat, die sogenannte Beinarbeit, die, wie ich finde, in der Branche heute viel zu sehr unterschätzt wird, wo man wieder mehr hinkommen müsste. Bild, BZ, also die sogenannte rote Gruppe von Axel Springer, ist, wenn es um die sogenannte Beinarbeit geht, immer sehr, sehr gut gewesen. Und das, fand ich, machte sich für die Ausbildung auch immer sehr gut.
Bild ist offenbar eine gute Lehranstalt, ne? Und offenbar ist die Branche doch sehr gierig nach Leuten, die bei Bild waren oder auch sind. Also karrieretechnisch macht das irgendwie total viel Sinn. Es ist und bleibt Boulevard, das ist eben so. Aber handwerklich ist das nicht alles der größte Rotz, wie ich immer irgendwie so pauschal dachte, sondern schon auch guter und gefragter Journalismus. Man muss es nicht mögen, aber es ist nicht in Ordnung, finde ich, pauschal JournalistInnen zu verurteilen, die da hingehen. Das hat mir das Gespräch mit Philipp schon gezeigt. Und darüber hinaus muss man auch sagen, wenn es um das Thema Stimmungsmache geht, dann müssen wir auch über Spiegelcover sprechen, über Clickbait-Headlines bei Zeit, bei der Süddeutschen etc. Und wenn wir über Skandale sprechen, dann kommt da der Ippen-Verlag aber ins selbe Boot wie Springer. Das soll hier Bild und Co. nicht reinwaschen, ne? Aber Bild ist da nicht immer das alleinige schwarze Schaf. Bleiben dann noch die Skandale rund um Julian Reichelt, rund um den vermeintlichen strukturellen Sexismus, um die vermeintliche Ausbeutung von Angestellten. Und hier muss man sagen, ja, das bleibt natürlich ein Thema, auch wenn Reichelt gegangen wurde und jetzt eine Frau an der Spitze steht. Das lässt sich auch für mich irgendwie nicht wegdiskutieren. Aber hieran sind ja auch erstmal nicht die jungen Journos schuld, ne? Und deshalb würde ich sagen, geh zu Bild, mach dein Ding da. Das ist völlig fein und völlig in Ordnung. Und wir können bei Bild arbeiten. Und ich würde dich, euch bei diesem Wunsch jetzt auf jeden Fall bestärken, denn offenbar wird es deiner Karriere erstmal nicht schaden.
Du hast jetzt natürlich die Skandale, ich sage jetzt mal, mit aufgezählt. Ich finde aber schon, dass die Bild-Skandale oder die Springer-Skandale, die Aufdeckungen auch einfach und die Vorkommnisse, die Vorgänge sich in den letzten Jahren dort so, also sehr überschlagen haben und sehr gehäuft haben. Das ist jetzt keine medienwissenschaftliche Erhebung. Das ist, ich sage jetzt mal, meine gefühlte Wahrheit. Das ist mein Eindruck aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus dem Medienjournalismus und so weiter. In der Vorbereitung auf diese Folge bin ich auch nochmal über ein sehr interessantes Panel bei Netzwerk Recherche bei der Jahreskonferenz von 2023 gestoßen. Wir haben jetzt ja heute viel über die Bild oder eigentlich vor allem über die Bild gesprochen und gleichzeitig würde ich ganz gerne nochmal eine Person zu Wort kommen lassen beziehungsweise eine Person zitieren, die das Ganze auch nochmal von innen mit beobachtet hat, weil Luca, ich stimme dir komplett zu, ich habe das auch schon jetzt mehrfach ausgeführt, als junge Person bei der Bild oder bei anderen Redaktionen aus dem Hause Springer sich die Möglichkeiten zu suchen, dort Dinge zu lernen und so weiter, das finde ich absolut sinnvoll. Das finde ich, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich ist eine Person da auch nicht verbrannt. Und gleichzeitig als Branche müssen wir auch mit beurteilen, gerade wenn wir jetzt, sage ich mal, langfristige, mittelfristige Entscheidungen treffen oder wenn Leute sich eben später in ihrer Karriere entscheiden, zu Bild zu gehen, wie denn ein Haus sich auch weiterentwickelt und wo es denn irgendwo mit dem Schiff sozusagen auch hingeht. Wie lange kann man das als gelernter Journalist, als gelernte Journalistin denn dann eben vertreten, dort zu arbeiten, wenn sich eben so wenig ändert? Und Annette Dovedeit, die inzwischen die stellvertretende Chefredakteurin von Korrektiv ist, hat bei diesem Panel von Netzwerk Recherche 2023, da finde ich etwas sehr, sehr Wichtiges auch nochmal mit reingegeben, nämlich so einen kleinen Hauch davon, wie denn eigentlich im Hause Springer auf die vermeintlich einzelnen Skandale eben reagiert wird.
Schlagzeilen angeht. Nur ganz kurz einen Satz, ne, was ich da erfahren habe als Boys Club, vorher der Zeitartikel, dann das Stuttgart-Barre-Buch kurz nacheinander kam. Die Reaktion in der Konzernspitze, die Leute, mit denen ich zumindest, das war ganz kurz bevor ich weg war, mit denen ich da zu tun hatte, war nicht so, oh krass, vielleicht läuft hier was ganz schief, sondern das war, ja, die haben das orchestriert, ist ja klar, die haben alle die Agenda gegenüber Springer. Und das hast du, und das, also da gibt es kein Hinterfragen.
Und diese Bemerkung, abseits eines an sich sehr guten differenzierten Panels, auch mit Volker Lilienthal, diese Bemerkung macht mir halt so ein bisschen Sorge, weißt du? Weil wenn wir können ja auch nicht einfach nur einen Teil der Bild-Zeitung sozusagen bewerten und sagen, wir vergessen den Rest, wir vergessen, wie es sonst bei Springer eben abläuft. Und wenn die Konzernspitze sagt, ja, wir haben da kein Problem, wenn das stimmt, dieser Eindruck, und dass die relativ aktuelle Richtung sozusagen ist, dann ist das halt wenig selbstreflektiert, dann ist das wenig konstruktiv, wenig, wir gehen jetzt mal an die Strukturen heran, ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Podcasts etc., wo ich mich dann schon frage, okay, wie lange kann man das denn dann noch vertreten? Mit all den genannten Pro-Punkten, mit all den genannten Punkten, mit all den genannten Vorteilen, die es gibt, bei der Bild zumindest zeitweise auch zu arbeiten und auch gerade auch bei Welt, wo es nochmal viel mehr meiner Meinung nach dafür spricht. Es bleibt am Ende einfach, und da fand ich Philipps Wortwahl sehr, sehr passend, einfach so ein bisschen schmuddelig. Nicht im Sinne von schambehaftet für mich, sondern einfach im Sinne von, ich kann es alles nicht genau ausdifferenzieren. Und ich glaube, diese Entscheidungen müssen einfach wohl reflektiert sein, weil ich sehe keine Veränderung, also man sieht von außen keine Veränderung einfach bei diesem Konzern.
Ja, auf jeden Fall. Also Bild bleibt trotzdem Bild, ne? Und wie ich auch meinte, genau, und ich meinte ja auch, wie ich gesagt habe, diese ganzen Skandale, die in den letzten 2-3 Jahren da auf den Tischen lagen, die lassen sich auch nicht wegdiskutieren, nur weil die vermeintlich vordergründig Verantwortlichen rausgeschmissen werden. Ne? Deshalb ist natürlich eine Struktur trotzdem weiterhin eine Struktur. Und dennoch sitzen da aber Menschen beim Blatt selber, die gute Arbeit leisten, ne? die den journalistischen Anspruch irgendwie erfüllen. Und ich glaube, dass diesen journalistischen Anspruch eben auch Bild in vielen Teilen erfüllt. Da gab es, so wie Philipp ja auch sagt, mal irgendwie einen Bruch unter Reichelt, wo das alles irgendwie verschwamm und dann musste natürlich auch Geld gespart werden, wie überall, und da leidet dann natürlich der Inhalt drunter, ne? Aber auch da geht's vielleicht jetzt wieder in andere Richtungen und deshalb bleibe ich dabei. Ich habe für mich irgendwie wieder so eine klare Antwort mal nach einer Folge und das finde ich irgendwie echt schön, während ich davor gesagt habe, bei Bildarbeiten, boah, puh, nee, würde ich jetzt tatsächlich hergehen und sagen, bei der Bildarbeiten, ja, klar, mach du es so. Nee. Meine Empfehlung der Woche.
Luca, ich habe schon in deine Notizen gespickt.
Ja,
ich möchte dir jetzt nochmal die Chance geben, deine Entscheidung zu ändern, was du.
Warum soll ich das?
Weil ich glaube, du zum dritten Mal dasselbe empfiehlst.
Naja, aber es ist ja eine neue Staffel jetzt.
Ach, komm.
Ja, das ist okay. Also, hey, es ist okay, es ist eine neue Staffel.
Also so langsam ist es Lobbyarbeit oder unbezahlte Distributionsarbeit, ich weiß ja nicht.
Für den Westdeutschen Rundfunk.
Also, okay, gut.
Der Westdeutsche Rundfunk hat wieder nachgelegt und die beste deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehproduktion in die 8. Staffel geschickt. Feuer und Flamme ist wieder da, aus Düsseldorf, glaube ich. Ja, aus Düsseldorf. Mit 9 Folgen. Eine Serie, in der hautnah Feuerwehrleute bei krassen und emotionalen Einsätzen begleitet werden. Ob man Feuerwehr-Nerd ist oder nicht, ist völlig egal. Es ist immer sauspannend, extrem actionreich und einfach echt und nahbar. Lohnt für alle. Ann-Kathrin weigert sich immer noch, aber give it a try. Es lohnt sich sehr, wirklich, ohne Scheiß. Guck das. Das ist das deutsche Game of Thrones oder so, da weiß ich nicht.
Das ist die blasphemischste Aussage, die du jemals getroffen hast.
Das ist so geil jetzt. Also nicht nur für Leute wie mich, sondern wirklich für alle. Auch meine Freundin liebt das, glaube ich. Also hoffe ich.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass deine Freundin noch in irgendeiner Form neutral gegenüber diesem Thema stehen kann.
Das kann auch sein, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem super, Mann. Gucken. Hast du schon mal eine Folge gesehen?
Nein, habe ich immer noch
nicht. Ja, guck. Du bist wie die Leute, die noch nie einen Bildartikel gelesen haben, aber über die Bild meckern. So, weißt du? Du bist auch einer davon, übel scheiße. Ja.
Ich verurteile nicht 8 Staffeln dieser Serie, auch wenn ich es ein bisschen unverständlich finde, ohne es gesehen zu haben. Ich verurteile deine dauerhafte Werbung dafür. Das ist wie du die ersten 2 Staffeln mit Folgt mir auf LinkedIn, damit du deine 500 plus Kontakte erreichst. Ich finde das problematisch, nicht die Serie.
Ich habe 1500 Kontakte auf LinkedIn. Folgt mir mal bei LinkedIn und schreibt mir eine Nachricht. Das ist cool.
Also, ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen versagt und habe euch keinen neuen Techniktipp mitgebracht. Jetzt habe ich hin und her überlegt, was sich denn bei mir sinnvoll irgendwie etabliert hat. Und ich habe tatsächlich einen Tipp für alle Faulen und alle die sich nur einmal im Monat maximal auf eine Aufgabe konzentrieren können. Und das ist ein kleiner Tipp, der halb technisch und halb analog ist, wie ich meine, Achtung, spannendstes und sexiestes Thema dieser Folge, meine Belege für Rechnungen sortiere. Aber Luca, hear me out, so wirst du nie wieder etwas verlieren. Ich habe 3 verschiedene Orte, an denen ich meine Belege einscanne und sortiere. Und wenn ihr das da draußen noch nicht macht, egal ob ihr feste, freie, wohllos, wie auch immer seid, etabliert es, glaubt mir einfach, weil so ist auch jede Steuererklärung einfach 500 Mal angenehmer. 3 Orte, an denen ihr eure Belege sortieren solltet. Zum einen ein analoger Ort, in meinem Fall eine kleine Box, wo ich einfach alles reinwerfe, sozusagen, was ich an Papierbelegen habe im Laufe des Monats. Ein E-Mail-Ordner, wo ich alles weiterleite bzw. rein verschiebe, was eine Rechnung hat und was ich nicht direkt irgendwie abspeichern kann, weil ich zum Beispiel oder abspeichern will, weil ich gerade unterwegs bin. Kann man sich auch eine E-Mail-Regel dafür einrichten im Übrigen. Und der dritte Ort ist einfach ein Ordner in einem Cloud-Service eurer Wahl, der auch auf eurem Handy gut abgespeichert ist, wo ihr auch theoretisch, zumindest bei iPhones, ich glaube bei Android muss man sich eine extra App installieren, aber sofort auch mit der Dokument-Scannen-Option sofort ein Dokument ablegen könnt. Wenn ihr diese 3 Orte etabliert und einfach einmal im Monat dann alles in diesen letzten besagten Ordner oder den Speicherort eurer Wahl am Ende ablegt, glaubt mir, ihr werdet bei keiner Steuererklärung mehr irgendeinen Beleg suchen. Kein Bewirtungsbeleg, kein gar nichts. Analog in einer Kiste, in eurem E-Mail-Postfach und dann den finalen Speicherort. Habt das einfach alles immer parat. Macht das direkt nach der One-Touch-Theory, nämlich einfach einmal anfassen, sofort erledigen. Und dankt mir, wenn das Finanzamt wirklich gar keine Fragen mehr an euch hat, weil ihr alles belegen könnt, was ihr von der Steuer absetzen wollt. So.
Toll.
Toll, sexy, oder? Luca, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand da draußen so viel Freude an Technik und Organisation hat wie ich. Manchmal fühle ich mich damit ein bisschen alleine. Du gibst mir auf jeden Fall kein gutes Gefühl dabei. Möchte ich dir jetzt einfach mal an der Stelle so sagen.
Aber weil sich da niemand für interessiert, bringe ich ja die tollen Schautipps wie Feuer und Flamme, weil das finden alle mega geil.
Autsch. Ich hoffe, irgendjemand meldet sich danach, entweder auf Social Media oder an druckausgleich@journalist.de, um mir ein bisschen
oder gutes Gefühl zu geben.
Oder bei Luca bei LinkedIn. Oder bei Luca bei LinkedIn. Bitte schreibt Luca bei LinkedIn, wie toll ihr meine Techniktipps findet, weil sonst genau. Irgendwann, also wie gesagt, Luca gibt mir sehr wenig bei dem Thema. Er ist immer sehr unbeeindruckt. Nee, einmal warst du beeindruckt, aber ich weiß nicht mehr bei was.
Weiß ich auch nicht.
Ich find's auf jeden Fall schade. Ich fühle mich gerade nicht sehr gewertschätzt. Bin ich ganz ehrlich, Luca. So.
Ja, gut.
Mit dieser schlechten Stimmung gehen wir jetzt auch aus der Folge raus.
Stunde 15 haben wir gebraucht. Ich weiß übrigens nicht, ob es jemandem in der letzten Folge aufgefallen ist, dass ich gesagt habe, ich werde die Folge auf, ich weiß nicht mehr, was es war, 54, 45 schneiden. Und ich habe sie genau 54 geschnitten. Da sage ich mal so, da war ja Inhalt hinten raus nicht mehr die oberste Priorität, sondern eher die Zeit.
Ebenfalls fragwürdig, Luca.
Sehr fragwürdig. Ich war trotzdem ein bisschen stolz, hat wahrscheinlich niemand gemerkt. Auch vielleicht ein paar. Vielleicht haben ein paar das gesehen und haben sich gefreut. Naja, gut. Übrigens, falls ihr bei Spotify hört, ihr könnt uns bei Spotify direkt unter der Folge mal Feedback schicken. Genauso könnt ihr unsere Podcasts natürlich bewerten. Das hilft uns sehr. Drückt gerne die Glocke. Das hilft uns tatsächlich auch sehr. Habe ich in anderen Podcasts gehört, die sagen das immer.
Wir wiederholen das einfach ungefragt.
Und gebt uns gerne Feedback, auch wenn ihr völlig anderer Meinung seid. Auch in meiner Umfrage gab es irgendwie einen, der meinte, er findet irgendwie die Formulierung da nach Moral und so zu fragen, wenn man bei Bild arbeitet, schon sehr schwierig. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen an der Stelle, habe ich es nochmal getan. Das ist nämlich ja auch durchaus Kritik, die wir uns zu Herz nehmen. Deshalb schreibt uns gerne Mails, die Mailadressen kennt ihr. Alle Links zu weiterführenden Informationen findet ihr unten in den Shownotes, auch zu unseren Kanälen und zu den Kanälen unserer GesprächspartnerInnen. In diesem Sinne, Ann-Kathrin, wir hören uns ein bisschen mehr als im Monat, glaube ich, dieses Mal. Wir haben ein bisschen längere Pause jetzt, ich meine 6 Wochen.
Genau, es geht jetzt so ein bisschen in die, keine Sommerpause, aber so ein bisschen in den etwas langsameren Sommermodus. Das bedeutet, die nächsten 2 Folgen werden mit etwas größerem Abstand veröffentlicht. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, dann schreibt uns gerne, wenn wir uns mit irgendeinem Thema beschäftigen sollen. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit dafür, vielleicht ein bisschen was Rechercheintensiveres auch gerne mal wieder. Und ja. Genau. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß im Urlaub, Luca.
Danke.
Wir sprechen uns davor aber ja auf jeden Fall noch, um ein bisschen auf die Folge zurückzublicken, ein bisschen zu reflektieren. Ja, und ich huste dann einfach erstmal ab. Und du packst hoffentlich deine Koffer heute.
Mach ich.
Bis bald.
Bis dann. Tschüss. Das war ruhig, fand ich.
Hey Luca, ich musste die letzten Tage echt noch mal ein bisschen an unsere Folge denken, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass du dir wiederum Sorgen machst. Du bist ja mit dem Gefühl in die Folge gegangen, dass du Angst davor hast, dass wir das vielleicht nicht differenziert genug sehen, dass wir ja am Ende auch einfach unfair uns verhalten gegenüber Menschen, die bei der Bild, bei Springer arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, am Ende der Folge hatte ich dieses Gefühl nicht. Mir ist aber auch noch mal bewusst geworden, dass das natürlich alles sehr leicht gesagt ist und auch ein bisschen nicht doppelmoralisch, aber durchaus auch so verstanden werden kann, dass man sich auf einem relativ hohen Ross sozusagen bewegt. Zumindest ich, die ja auch bei einem großen Sender arbeitet, der natürlich in keinster Weise zu vergleichen ist mit Springer. Aber bei einem großen Haus passiert es natürlich, dass du Dinge nicht mit unterschreibst, die aus anderen Redaktionen rausgehen. Dass du Fehler nicht nachvollziehen kannst, die passieren, die dann am Ende aber irgendwie doch wieder, zumindest von der Öffentlichkeit, alle über einen Kamm geschoren werden. Also alle ja auf einen Sender dann, auf ein Haus reduziert werden. Von daher, wenn ich mich so hineinversetze in die Personen, die bei Springer arbeiten, kann ich da auch so eine gewisse Frustration wahrscheinlich verstehen. Und wir wissen ja auch zugegebenermaßen leider relativ wenig darüber, wie es denn intern am Ende funktioniert. Wir basieren auch unsere Eindrücke jetzt in der Folge auf dem, was andere erzählen von ihrer Zeit dort. Ja, aber ich könnte auf jeden Fall verstehen, wenn Leute diese Folge hören und da an der Stelle ein bisschen frustriert sind. Und es war mir einfach wichtig, diese gefährliche oder das Potenzial für so eine Doppelmoral da nochmal zu thematisieren.
Ja, finde ich gut, dass du das nochmal sagst. Frei nach dem Motto, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Es läuft auch in anderen Häusern nicht immer alles richtig. Und auch in anderen Häusern werden gerade eben in der Leitungsebene Dinge entschieden oder Dinge gemacht, mit denen ich selber überhaupt nicht konform gehe. Keine Ahnung, jetzt auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, da einfach extrem viel Gelder im Journalismus, im Investigativen zu streichen beispielsweise. Ne? Da gehe ich auch nicht mit und finde das auch extrem, extrem fragwürdig. Ist vielleicht nochmal auf einem anderen Level, aber trotzdem vielleicht ein ganz gutes, akutes Beispiel, wo ich nichts mit am Hut habe, ne? Auch wenn ich immer mal wieder für die arbeite und auch nicht da irgendwie in denselben Topf geworfen werden möchte, was wir ja auch in dieser Folge eben überhaupt nicht tun wollen. Ich glaube, das hat das Gespräch mit Philipp aber auch gezeigt. So, die Journalisten, die selber bei Bild sind, da gibt es nicht den Prototyp Bild. So, da gibt es ganz verschiedene Charaktere. Viele machen eine ganz, ganz, ganz tolle, ganz, ganz wichtige und reichweitenstarke Arbeit. Und da gibt es halt andere, naja, die machen das nicht.